Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Pantherzeit, warum wir immer noch über die Corona-Zeit nachdenken müssen. Eine große Erfahrung liegt hinter uns oder wir sind noch mittendrin. Viele können das Wort Corona oder Covid-19 nicht mehr hören, aber ich denke, man muss es immer doch noch verstehen, deuten, in Sprache bringen und miteinander teilen, sich darüber verständigen, was wir da eigentlich erlebt haben und immer noch erleben. Und da ist ein großes Glück, dass Marica Bodrušić ein Buch geschrieben hat, eine Schriftstellerin hier aus Berlin. Es heißt Pantherzeit vom Innenmaß der Dinge. Und es unterscheidet sich auf die wohltuendste Weise von all den Corona-Leugner sonst wie komischen Büchern, sondern ist eine ganz wunderbare Erkundung, Ausmessung dessen, was wir erlebt haben und was es für uns bedeutet. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Ich grüße Sie.
Sie haben ja nicht das erste Buch geschrieben, aber warum haben Sie, und sonst schreiben Sie Romane? Das ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, eine Meditation, ein Essay. Wie sind Sie dazu gekommen, tatsächlich ein Buch darüber zu schreiben, wo doch viele wahrscheinlich gesagt haben, das ist ein Medienthema, das ist ein Journalistenthema. Warum wollten Sie darüber ein Buch schreiben?
Das habe gar nicht so sehr ich oder mein Ich entschieden. Es hat das Buch selbst entschieden, muss ich wirklich auf diese Weise sagen. Denn als Covid-19 in unsere Welt hereinbrach, saß ich eines Tages mit meinem Mann beim Abendessen und mir fiel Rilkes Gedicht Der Panther im Jardin des Plantes ein. Und plötzlich dachte ich, das muss ich mit meinen Nachbarn und Nachbarinnen lesen, jeden Abend auf dem Balkon. Und das haben wir dann gemacht. Und nach dem dritten oder vierten Abend merkte ich, da sammelt sich so viel bei diesem Sprechen, dass fast auch immer eine Art, ja, ins Nichts Sprechen war, weil keine Menschen mehr da waren auf der Straße. Ich sah nichts, was sonst im turbulenten Kreuzberger Berlin sonst immer zu sehen ist. Und diese innere Sammlung war für mich das Zeichen, wie bei allen Impulsen, ein Buch zu schreiben. Ich muss mich hinsetzen und das Erlebte mit dem Gedicht, mit Rilkes Worten und dem, was in diesem Nichts, in diesem Vakuum entstand, dazu muss ich etwas schreiben. Das habe ich dann gemacht.
Also das heißt, ich kenne das auch bei uns. Wir haben dann auch mal vom Balkon aus Der Mond ist aufgegangen gesungen und wir haben gegenüber eine Musikerin, die hat dann die Geige geholt und das angestimmt. Das ist dann aber auch so ein bisschen gelegentlich wieder eingeschlafen, dann ist wieder vorgeholt worden. In der Nachbarstraße wurde geklatscht, dann gab es einen Posaunisten. Das geht alles nur um den ersten Lockdown, der dann immer was spielte. Aber Sie haben dieses Gedicht rezitiert. Wollen Sie es einfach noch mal lesen?
Ja, sehr gerne. Auch,
damit wir wissen, was Sie... Und das war aber nur zum Verständnis, das war während des ersten Lockdowns. Nicht während dieses langen, öden, nervigen zweiten.
Nein, das war wirklich der erste Lockdown. Das habe ich die ganze Zeit über gemacht, also vom März bis Juni. Und da stand ich also mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn auf dem Balkon und dann sehr oft alleine mit meinem Mann. Der Panther. Paris im Jardin des Plantes. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Soweit Rainer Maria Rilke.
Und das haben Sie dann gelesen und hat irgendjemand eigentlich auch zugehört, zufälligerweise? Oder eigentlich haben Sie es nur für sich
Eigentlich hat tatsächlich, weil das immer abends um 20 Uhr stattfand, da waren alle schon zurückgezogen. Da hat mal vielleicht jemand, der gerade mit seinem Hund spazieren ging, wenn überhaupt, zugehört. Und es war wirklich in dieses Nichts hinein, sodass die Vorstellungskraft und diese seelische Dimension der Sprache und der Räume dazwischen immer stärker in mir geworden ist. Also eigentlich eine Art Stille, die sonst der Schreibtisch herstellt, nur dass die Welt zu mir hinschwieg und ich zu der Welt hinsprach, die eigentlich nicht mehr da war.
Und zwar genau zu der in Deutschland, also wir haben viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz, deshalb muss ich das erklären, in Deutschland eigentlich eine immer noch heilige Zeit, weil um 20 Uhr fängt die Tagesschau an und da gab es dann halt immer die aktuellen Corona-Nachrichten, das war immer die erste Nachricht, Corona-Nachrichten. Ich habe das dann selber versucht, ein bisschen für mich diätisch einzugrenzen, damit ich nicht nur in diesen Nachrichten lebe, aber genau zu dieser Zeit setzen wir einen anderen Akzent, nämlich dieses Gedicht. Und als ich ihr Buch las und aus diesem Gedicht, aus dieser Gedicht-Lese-Sprecherfahrung erwächst dann dieses Buch, kommen wir gleich drauf, noch zum Gedicht selbst. Ich hatte eine andere Vorstellung von dem, was dieses Gedicht aussagt, nämlich, dass es das Bild eines großen Abstumpfens ist. Nicht? Also Käfig, dieser Panther, was für ein wunderbar starkes Tier, ist eingesperrt. Und als Überschrift kam mir in den Sinn, es gibt ein Kapitel bei Thomas Manns Zauberwerk, das heißt der große Stumpfsinn. Ihr Buch ist aber gerade gar nicht stumpfsinnig, sondern Sie nehmen dieses Gedicht, um Ihre Sinne zu verfeinern oder zu schärfen.
Ja, es ging mir auch darum, vielleicht ist das auch sehr wichtig zu sagen, dass dieses eingesperrte, schöne, wilde Tier doch ja in seiner Wildheit umso präsenter auch ist. Also wir können es ja auch betrachten und dieses Momentum des Betrachtens, des Sehens, was passiert eigentlich mit so einem gebändigten Tier? Und für mich ist es auch in meinem Denken immer schon wichtig gewesen und jetzt ganz besonders zu zeigen, dass diese Wildheit eigentlich nicht zu zähmen ist. Der Panther wartet im Grunde genommen darauf, dass er diesen Gitterstäben entkommt. Und wie kann er das? Das kann er nicht mit seinem Körper. Das kann er nur mit dieser anderen Dimension. Also wenn man es auf den Menschen, auf seine seelische und geistige Verfasstheit überträgt, der Mensch kann seine Freiheit im Geistigen erlangen. Natürlich sind wir körperlich begrenzt. Wir sind auch dieser Krankheit, diesem Virus ausgesetzt. Das können wir nicht wegzaubern. Aber mich interessieren die Zwischentöne, die Modi der Freiheit in between. Ja, also das, was wir geistig erfassen können von unserem seelischen Sein. Und da ist so viel mehr als das, was die Gitterstäbe uns suggerieren. Das dazwischen ist das eigentliche Sein. Also da können wir schauen lernen.
Was mich eben an Ihrem Buch beglückt hat, ist, dass es sich wirklich genau auf diese Situation einlässt, die jetzt wir alle erlebt haben. Es aber jetzt nicht macht, so tut, wie es in den Medien üblich ist. Das ist ja auch deren Job, zu berichten und so weiter, zu diskutieren. Sondern eben mit einer ganz eigenen Langsamkeit. Obwohl Sie vorhin im Vorgespräch gesagt hatten, also beim Lesen stellt sich das Gefühl von Ruhe und Langsamkeit ein. Es ist aber für Ihre Verhältnisse ein relativ schnelles Buch. Mhm. Vielleicht erzählen Sie das nochmal kurz.
Ja, also sonst brauche ich immer Jahre, um meine Bücher in die Welt zu tragen. Es gibt diese Ausnahme, die Pantherzeit, und eine andere Ausnahme, da habe ich das auch in 3 Monaten geschrieben, das Buch. Ein Buch über Sprache, Sterne erben, Sterne färben. Heißt das, es ist diese Dringlichkeit der Gegebenheit gewesen, die mich dazu gebracht hat, das Buch in diesen 3 Monaten zu schreiben. Als es fertig war, wusste ich, es ist soweit, aber wie es immer so ist, eigentlich hat mein ganzes Leben da mitgeschrieben, alle Themen von Schmerz, Krankheit, geistige Freiheit, menschliche Not, Geburt, Leben, Tod. Was bedeutet es eigentlich überhaupt, ein Mensch zu sein? Was ist es überhaupt? Und in dieser Begrenzung, wie eben auch der Panther in der Begrenzung ausgesetzt ist, wird vieles sichtbar. Für mich beispielsweise in dieser Zeit die kleine Hand meiner Tochter, die mir als eine große Lehrerin meines Lebens erschien, dass ich dachte, ich diene dieser kleinen Hand. Und das ist so dringlich und so wichtig, weil dieses Leben ausgesetzt ist. Und ich bin das andere Leben, dieser andere Raum, dieser andere Mensch, dem dieses Leben anvertraut ist. Und das ist mit einer solchen Vehemenz in mein Leben hineingekommen, wie es immer in das Leben von einer Mutter oder einem Vater kommt. Aber in dieser Pandemiesituation umso stärker. Denn da war, da sprach das richtig, dieses unglaublich tiefe Leben, das nicht, ja, nicht wegzudrücken ist. Also das Leben ja. pocht einfach auf das, was es ist. Und durch die Begrenzung erwachsen einem ja auch viele, viele Kräfte, nicht? Also darüber wollte ich auch erzählen, wie das eigentlich geht.
Denn es war ja immer so ein bisschen ein Hoffnungssatz, manchmal ein bisschen klischeehaft, aber ich fand trotzdem nicht ganz falsch, dass vor allem in der ersten harten Phase diese äußere Begrenzung, dieses ruhig und stillstellen auch eine Chance ist, zur Besinnung zu kommen, sich zu gucken, sich zu fragen, wie lebe ich eigentlich, wer bin ich, was brauche ich nicht. Das haben ganz, ganz viele gemacht. Und viele haben, die jetzt nicht durch die Pandemie in existenzielle Not geraten sind, das auch fast genossen. Also beschränkt zu sein, wir leben ja wahnsinnig stark ins Weite, ins Äußere, ins Öffentliche, begrenzt zu sein, auf sich selbst geworfen zu sein und auf den engsten Lebensbereich, die bei Ihnen eine kleine Familie mit einer Tochter, die jetzt 3 Jahre alt ist. Und das nutzen Sie ja als eine grundsätzliche Überprüfung auch aller Bestände, nicht? Also Sie schreiben, das ist jetzt hier die Zeitenwende und wir sind der Anfang. Wir sind es selber. Also es ist nicht nur ein fernes Schicksal, das auf uns zukommt, sondern wir sind es selbst. Und dann ergründen Sie im Grunde, Sie liefern ganz viel in diesem Essay, ohne dass es überfrachtet wird. Es ist eine Gesellschaftsanalyse, es ist ein Blick in die Welt, die verrückt geworden ist, die durch diese Stäbe jetzt auch nochmal die Chance bekommen hat, sich selbst zu reflektieren und zu begrenzen und neu zu bestimmen. Und zugleich kommen ganz, ganz viele eigene Lebensthemen da nochmal hinein.
Ja, genau. Ich habe verstanden in diesem ersten Lockdown, was ohnehin in meiner Beschäftigung mit der Psychoanalyse, in meiner Beschäftigung mit kulturanthropologischen Themen, die mir immer sehr wichtig waren, das ist ja so der Beginn meines Denkens, ja, die psychoanalytische Haltung des genauen Schauens und der kulturanthropologische Blick, der einen Schritt zurücktritt und doch die Beziehungen herstellt. Aber eben auch der spirituelle Blick, also Mystiker, die in meinem Leben und in meinem Denken und Mystikerinnen wie Mechthild von Magdeburg oder auch die katholische Mystikerin Teresa von Avila und Philosophen, die mich in meinem Denken so stark geprägt haben und in mir und in meiner inneren Landschaft mitgehen, die auch nicht sozusagen aus der Welt rauszunehmen, sondern zu zeigen, sie sind Teil der Welt, sie sind in mir, sie gehen in mir mit und ich als Mensch bin eben Teil dieser Welt und so schaue ich. Und in diesem ersten Lockdown hatte ich dann auch diese Kraft, auch das zusammen zu denken und nicht alles so zu trennen, nicht? Denn diese Welt, in der wir leben, ist ja auch eine sehr stark in artifiziellen Trennungen denkende. Und wie Sie es wirklich wunderbar formuliert haben, eine so in die Weite und in das Äußere hineingehende. Aber es gibt immer ein Innen, von dem aus das Außen betrachtet und angeschaut wird. Und ich wollte zeigen, wie diese Zusammenhänge sind, wie man eigentlich gar nichts voneinander trennen kann. Und dass es wirklich wichtig ist, die Zusammenhänge zu sehen und dann aber auch einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, hier stehe ich und das sind die Möglichkeiten, die ich habe, in meinem Sehen zu tun. Und sehen heißt ändern. Und zwar in sich selbst. Denn dort beginnt die Welt. Dort ist die Vision des Menschseins. Und darauf wollte ich unbedingt immer zu sprechen kommen. Die Welt ist nicht da draußen. Sie beginnt in uns. Sie entsteht in uns, in dem, wie wir schauen, wie wir fühlen, wie wir denken, wie wir leben, wie wir berühren, wie wir fühlen und wie wir sprechen.
Ich fand diese mystischen Passagen besonders schön. Natürlich als Theologe reizt mich das natürlich und hat mich interessiert, auf wen sie sich beziehen. Aber es geht ja nicht nur darum, dass da welche Bezugspersonen genannt werden, sondern dass beides verbunden wird. Also es wird eine Verbindung hergestellt, es werden Trennungen aufgehoben und dieses aber unter der Voraussetzung von ihrer Negativität. Es gibt ja diesen negativen Weg der der Mystik jetzt nicht negativ schlecht, sondern sich in die Abgeschiedenheit gehen, in die Einsamkeit, in die Stille, Eindrücke sozusagen minimieren, Aktivität minimieren. Also dass sie dadurch diese Zwangsquarantäne, diesen Zwangslockdown mystisch verwandeln in einen Ort der Freiheit, in dem man neu schauen kann. Und durch dieses Schauen, das fand ich nochmal schön beschrieben, durch das bloße Anschauen verändert sich ganz viel. Auch ein anderes Sprechen dann.
Ja, genau, die Sprache. Also die Sprache spiegelt ja das innere Sein des Menschen. Und natürlich ist das nicht, wenn ich das sage, ist das nicht so, dass ich denke, der Mensch muss irgendwie perfekt in seiner inneren Verfasstheit sein, sondern gerade umgekehrt. Also seine Verletzlichkeit, seine Fehlbarkeit, also das, was uns auch ungeschützt macht, ist ja das, was das Kostbare in der Sprache ist. Auch Integrität, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit mit sich selbst. Und für mich war ein Teil davon die Situation mit meiner Hand. Also ich hatte ja und habe auch immer noch sehr starke Schmerzen in der rechten Hand, die ja die Hand meines Ausdrucks ist, also die Hand, mit der ich schreibe. Und ich schreibe auch wirklich mit der Hand, also mit einem
Stift. Sie schreiben mit einem Kugelschreiber.
Ich schreibe mit einem Füller, ganz klassisch ziehe ich mir die Tinte auf und schaue das weiße Blatt Papier an oder es schaut mich an und dann fange ich an zu schreiben. Und es war so eine ganz verrückte Koinzidenz, dass auch meine Hand nicht mehr wollte. Und ich also über den Schmerz ganz viel gelernt habe, über das wirklich wahre, auch körperliche, seelisch mit dem Körperlichen abgestimmte Innehalten. Und aus diesem Innehalten und Betrachten über den Schmerz auch, ist auch dieses Buch entstanden. Also was ist eigentlich Schmerz? Es ist auch eine Sprache, die zeigt, da ist eine Grenze. Und warum machen wir das eigentlich immer so oder ganz oft, dass wir diese Grenze nicht akzeptieren? Also wir wollen mit dem Willen immer weiter voran, während der Körper in seiner Integrität mit dem Geistigen in einer Einheit lebt und sagt, wo die Grenze ist. Und in dieser Schnelligkeit, in der wir uns bewegen, und das ist ja, gilt auch für mich, für einen Menschen, der aus der Stille kommt und die Stille ist mein Beruf. Ich sitze am Schreibtisch und kann überhaupt nicht anders leben als in dieser Einsamkeit mit dem Schreiben, mit den Buchstaben. Und selbst mir, die ich darin geübt bin, im inneren Exil zu sein und mit dem Schreiben ganz langsam zu schauen und ganz langsam zu verstehen, was ich eigentlich selbst denke, was ich eigentlich selbst zu mir spreche, was ich eigentlich sage oder fühle. Selbst für mich ist es so, dass ich eben diesen Schmerz ignoriert habe. Und ich habe mich gefragt, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass dieses Hören abhanden kommt? Wie geht das eigentlich? Und davon handelt auch die Pantherzeit, nicht?
Dieses Buch hat viele Menschen, überraschend viele Menschen angesprochen. Es ist jetzt kein marktgängiger Bestseller, gar nicht. Es ist anspruchsvolle Lektüre, man muss sie einlassen, aber es hat viele Menschen angesprochen. Sie haben davon mir vorhin erzählt, im NDR, im Norddeutschen Rundfunk sind Teile davon vorgelesen worden. Am ersten Tag war die erste Auflage ausverkauft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses ein Aspekt ist, der viele Menschen angesprochen hat. Ich habe dass Corona, die große Gesundheitskrise mit ganz vielen anderen Krankheitsthemen verbunden war. Ich habe vielleicht mal so zwei Assoziationen dazu. Das eine ist ein Gespräch mit einer Freundin, die ist Onkologin, die sagt, in dieser Pandemie sind plötzlich ganz viele Patienten gekommen, die ganz, ganz lange eine Krebserkrankung unterdrückt, weggedrückt, nicht wahrgenommen haben. Also richtig massiv, so Geschäftsleute, die immer... Und manchmal war es auch schon zu spät und manchmal war es gerade rechtzeitig noch. Oder ich hatte, wie viele andere, ich in der Mangelung anderer Freizeitmöglichkeiten bin ich zu viel gejoggt und hatte auch, glaube ich, ein falsches Gangbild und man wird ja auch älter und habe mir eine ordentliche Knieverletzung zugezogen und bin dann nochmal gerade im zweiten Lockdown lange mit Krücken rumgelaufen. Also hatte nochmal so einen zweiten Lockdown im Lockdown. Und das ist, glaube ich, ihre besondere Geschichte mit der Hand als Schriftstellerin steht aber auch für etwas, was viele Menschen erleben. Nochmal durch diese große Krankheitskrise auf ihre eigene Körperlichkeit gewiesen zu werden und auf die Frage, was habe ich hier eigentlich in all den Jahren übersehen, nicht gehört, sie vielleicht über die Kraft hinausgeschrieben, ich vielleicht mich falsch bewegt oder was weiß ich es gewesen ist. Auch das nochmal, die Pantherzeit als eine Zeit, jetzt nicht nur seelisch, mystisch, sondern ganz körperlich auf sich zu schauen.
Ja, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist ja auch alles miteinander verbunden. Aber der Körper drückt es auf eine so präzise und so faszinierend genaue Weise aus, dass ich immer wieder staune über die Weisheit auch des Körpers. Ja, ich habe auch von ganz vielen Leserinnen und Lesern Zuschriften bekommen, die mir darüber berichtet haben, wie es ihnen möglich war, plötzlich so ein bisschen freier auch auf die eigene körperliche Versehrtheit zu schauen und sich die Zeit zu nehmen, das anzugucken, was da ist, nicht? Also, und es ist ja im Grunde genommen, jeder hat an seinem eigenen Körper die eigene Ausdrucksform sozusagen, an der er etwas oder sie etwas ablesen kann. Und sich die Zeit zu nehmen, dies hilft schon, ja? Also, ich finde das auch so, selbst wenn es, also manchmal denke ich mit meiner Hand, das wird nicht mehr richtig in den gesunden Zustand mehr zu überführen sein. Und das tut mir wirklich also seelisch wahnsinnig weh und körperlich sowieso. Aber ich versuche, mit dieser Verwandlung umzugehen und zu verstehen, was hat der Körper mir da erzählt? Was kann ich jetzt mit den Möglichkeiten, die da sind, tun? Und da gibt es also unendlich viele Momente, wo ich auch trotz Schmerzen dankbar sein kann, weil ich sehe, dadurch, dass ich nicht in diesem fortwährenden Tun mit der Hand bin und meine Tochter, die zwingt mich sozusagen auch dazu, sie bleibt meine große Lehrerin, indem sie mir zeigt, dass geht vor, wenn sie mich beispielsweise braucht, nicht? Und dann ist ganz klar, also die Hand und das Kind sprechen zu mir. Und ich nehme mir die Zeit, dort zu sein, wo es wichtig ist. Und das würde ich ohne die Schmerzen und ohne meine Tochter nicht tun. Da gibt es so eine Dimension im Menschen, die so stark im Willen verankert ist. Und ich bin ein sehr willensstarker Mensch. Es ist eigentlich nicht zum Aushalten, obwohl mein Wille mich also wirklich so oft über viele wunderbare Grenzen hinweggeführt hat und mir so viel geschenkt hat in meinem Leben. Aber er hat mich auch an eine Grenze gebracht, wo ich erkennen muss, es gibt etwas Stärkeres, nämlich nicht den Willen, sondern das Innehalten und das Betrachten. Und daraus entstehen unendlich viele Möglichkeiten der Selbstschau, die wirklich helfen können, ruhiger zu sein und beispielsweise auch mit Schmerzen umzugehen, nicht? Also es nützt ja nichts zu rebellieren und sich aufzulehnen. Das kann ich auch sehr gut als löwisches Temperament. Möchte ich gerne protestieren, dass mein Körper mir wieder gefügig ist, aber er ist es nicht. Und das ist ja eigentlich auch ein großes Geschenk.
Zwei Assoziationen dazu. Das eine ist natürlich Mystik, zieht ganz stark in allen ihren Formen darauf, Willen loszuwerden, also jetzt nicht völlig ichlos, aber sozusagen sich dieser Macht des eigenen Willens zu entziehen. Das zweite ist ein Wort, an dem ich in der Corona-Zeit so ein bisschen herumgedacht habe, weil mich auch das Hoffnungsgerede von Politikern, aber auch von mir selbst, von uns Kirchenleitern ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. weil man immer so schnell dabei ist, Dinge gut zu sprechen. Und vorher ist eigentlich ein anderes Wort dran, eine andere urchristliche Tugend, die Ergebung. Also so ein Wort, das man ja gar nicht mehr gebraucht eigentlich. Also man ergibt sich, man fügt sich. Und das ist aber jetzt nicht nur einfach Resignation, das ist auch ein Stück Resignation, aber nicht nur, sondern es ist auch eine Möglichkeit oder überhaupt die einzige Möglichkeit, in der Situation anzukommen, da zu sein und dann zu schauen, was man dann macht. Aber wenn man sich nicht ergeben hat, sondern immer nur dagegen anstrampelt, dann ist man wie ein Panther, der den ganzen Tag gegen diese Stäbe rennt und sich nur einen blutigen Schädel holt, aber nicht ankommt und dann schaut, was möglich ist.
Ja.
Haben wir auch ganz viel, ist ein bisschen zu dem lustigen Phänomen fast, dass wie viele, ganz, ganz viele Leute angefangen haben, erstens sich zu ergeben, in die Situation sich einzulassen. Das ist jetzt die Krise. Das bin ich mit meiner Seele, mit meinem Körper. Und dann angefangen haben, Yoga zu machen und Ton und irgendwas. Und dann ergibt sich ja auch etwas, was man dann auch machen kann.
Ja, auf jeden Fall. Diese Hingabe an das, was ist, das beschreibe ich ja auch. Das ist wirklich sehr wichtig. Aber es ist auch ein wahrhaft fordernder Lernprozess, ja, sich zu ergeben, sich da zu sein, wo man ist und zu sagen, ich protestiere jetzt nicht mehr immer nur dagegen. Das ist, dafür braucht man auch Kraft. Und da ist diese Situation des ersten Lockdowns, glaube ich, für viele, viele Menschen sehr lehrreich gewesen. Denn das, was wir sonst nicht so gerne freiwillig tun, tun, ja, weil wir möchten uns bewegen. Wir denken, unsere Freiheit ist die Bewegung, dass wir fortwährend etwas tun, uns egal auf welche Weise bewegen. Aber dieses Gezwungensein, da zu bleiben, wo man ist, hat ganz vielen Menschen gezeigt, es geht. Mit einem anderen Atem kommt mit einem Mal plötzlich etwas von alleine. Und dieses allein mit sich selbst sein können, ist auch für uns moderne Menschen, die ständig in diesem Bewegungsmodus sind, wirklich eine Herausforderung. Aber dieser erste Lockdown hat es bei so vielen Menschen geschafft, dieses Innehalten mitzutragen oder zu zeigen, solange wir da sind, auch wenn sich das banal anhört, aber solange wir da sind, sind wir da. Solange ich lebe, lebe ich. Und dieses Leben ist mir gegeben. Ja, es meint mich auch. Es ist ein Gegebenes. Und aus diesem Gegebenen heraus entsteht auch etwas, was auch die russischen Schriftsteller von Dostojewski und anderen immer wieder umkreist haben. Es ist nicht nur so, dass wir etwas bestimmen, sondern wir haben etwas, das uns gegeben ist. Und zu verstehen, dass in diesem Gegebenen auch die Kraft für das Gegebene da ist, das ist eine große Lektüre, die das Leben uns zumutet, muss man manchmal sagen, weil es mutet uns eben auch manchmal Schmerzen zu und Grenzen, die zunächst schwer zu ertragen sind. Aber sie weiten sich, wenn wir da bleiben, wo wir sind. Nicht? Also, weil wegrennen können wir nicht.
Ja, obwohl ich da noch einen Unterschied sehen würde zwischen der ersten und der zweiten großen Phase. Jedenfalls in Deutschland waren das ja einerseits das erste Mal war der Schock, das Neue, auch das Ankommen in der neuen Situation. Das zweite war das quälend lange, wo man auch viel Recht hatte, sich über verschiedene Dinge auch zu ärgern, nicht einverstanden zu sein. Und dieses zäh sich dahin schleppende, krisenhafte, das nicht aufhören will, was es eben keine Krise ist, sozusagen als Umschaltpunkt, sondern so einen elendlanger großer Stumpfsinn.
Ja, genau, dass es sich immer weiter gezogen hat. Das war natürlich auch der große Unterschied. Das finde ich geistig auch sehr interessant, wie da die Jahreszeiten auch eine unterschiedliche Wirkung hatten, nicht? Also der Frühling im ersten Lockdown, der ja zumindest in Berlin ein unglaublich schöner Frühling war und dann dieser unglaubliche Herbst und Winter gegen Ende des Jahres, das fand ich aber, wenn ich so einen Schritt zurückgehe und so von der Klage, sage ich mal, von diesem Zehen mal absehe, ich fand das unglaublich spannend. Das hat mich an die Erfahrungen meiner Kindheit erinnert, wie das Wetter und der Mensch noch einmal miteinander neu ins Gespräch kamen. Denn wir haben gesehen, dass das Wetter, das Draußensein, die Körperlichkeit verbunden mit dem Einladen, schönen Frühling, das hat uns etwas gegeben, was als Kostbarkeit erschien. Und dann im Winter haben wir gemerkt, wir sind auch dem Wetter ausgesetzt. Wir sind auf dieser Erde auch Wetterwesen. Ja, wir entkommen dem Wetter nicht. Und all diese Dinge, die auf so vielen Ebenen zu uns gesprochen haben und auch uns unter Druck setzen, ja immer noch, sind und bleiben auch Teil, glaube ich, des weiterhin bestehenden Drucks, denn es ist ja noch nicht vorbei. Ja? Wir wissen nicht, wohin das führt und ich habe so versucht, das auch so historisch zu verorten. Es ist ja wie bei ganz großen geschichtlichen, historischen Setzungen so, dass es mindestens 10 Jahre dauert, bis so eine Art anderer Modus Vivendi kommt. Und das war, glaube ich, so eine Setzung, die im Frühjahr 2020 begonnen hat und die an uns noch arbeitet. Sie wird nicht so schnell ablassen. Und umso wichtiger fand ich es auch darüber nachzudenken, was für Möglichkeiten haben wir als Menschen in unserem inneren Sein, im Denken, in unserer Sprache, in unserem Leben? Welche Werkzeuge können wir im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand nehmen? Was können wir tun? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch die Verbindung zu anderen Menschen zu stärken, das Vertrauen, die Integrität, die aus der Ehrlichkeit der eigenen Existenz kommt. Denn das ist das, was uns bleibt mit den anderen Menschen, dass wir sehen, wie können wir einander beistehen? Wie können wir miteinander leben, sodass wir von diesen ganz großen Strukturen, wenn sie uns so zusetzen wie diese Krise, auch einen Augenblick lang uns befreunden können, wollte ich schon sagen, befreien können und uns befreunden können mit etwas anderem, was aus der Verletzlichkeit heraus entsteht. Und das können wir nur mit den anderen Menschen.
Es ist in diesem Buch, in diesem langen Essay schon, ne, ein bisschen über 250 Seiten ungefähr, es ist auch mystisch still, es ist auch engagiert, es verfolgt auch moralische Fragen und Anliegen. Aber Sie haben gerade ein Stichwort genannt, auf das ich unbedingt noch kommen wollte. Das ist nämlich Ihre Kindheit. Was ich interessant fand in der Beobachtung und in der Begegnung mit vielen Menschen ist, dass es jetzt nicht nur so ist, alle machen eine Erfahrung Corona-Lockdown, sondern jeder deutet sie nach dem, was er erlebt hat. Also ich habe verschiedene Gespräche auch in Ostdeutschland geführt, auch mit ostdeutschen Querdenkern und habe mir festgestellt, wir erleben gerade dasselbe, aber hey, jeder bringt eine ganz andere Geschichte mit. Es ist dann auch ganz anders und es ist wahnsinnig, es braucht Zeit und auch mehr Zuhören, um mitzubekommen, aus welchem Erfahrungshintergrund jemand dasselbe erlebt, was ich gerade erlebe und deshalb völlig anders einschätzt, der ich halt in Westdeutschland groß geworden bin. Nun ist es, dafür haben wir meistens gar keine Zeit, deshalb hauen wir uns gleich pro und contra unsere Deutung um den Kopf und streiten uns. Was ich deshalb so schön fand in Ihrem Buch, dass Sie die Gegenwartsdeutung, Wahrnehmung verbinden mit Erinnerung an Ihre Kindheit in Kroatien und die Erinnerung an einen Lockdown ganz anderer Art.
Ja, also ich habe versucht, diese Kindheit, also das ist das heutige Kroatien, wo ich herkomme, aber ich bin natürlich in Jugoslawien, natürlich sage ich, es ist Jugoslawien, weil ich bin ja 1973 geboren und eben ein Kind des Sozialismus, nicht freiwillig, aber so hat es die Geburt gewollt. Und die Betrachtung der Belagerung von Sarajevo, aber auch die von Leningrad waren ganz wichtige Koordinaten für mich. Das erfahrene Leid der Menschen in dieser belagerten Stadt, die längste Belagerung des 20. Jahrhunderts darstellt.
In Leningrad.
In Leningrad war 900 Tage, Sarajevo 1425 Tage. Genau. Also die beiden Belagerungen des 20. Jahrhunderts, das sind also die Koordinaten, die mir gewissermaßen auch geholfen haben, diese Situation im ersten Lockdown neu zu oder ganz anders zu bewerten.
Einfach auch einzuordnen. Ganz anders. So schlimm war es nicht, so wie Leningrad oder Sarajevo.
Genau, wenn man sich vorstellt, und das war so, als ich 18 geworden bin, brach der Krieg im ehemaligen Jugoslawien aus und das hat natürlich mein Leben sehr stark geprägt. Und die Bilder vom belagerten Sarajevo und die Erfahrungen der Menschen, die dort die Belagerung überlebt haben, die haben mein Leben sehr, sehr stark geprägt, berührt, verändert und auch mein Blick. Also ich konnte nicht mehr mit 18 wie meine Freundinnen und Freunde darüber nachdenken, ob ich eine 501 Levi's Jeans mir kaufen will, weil ich dachte, die Menschen, die ich kenne, und das ist wirklich keine Arroganz, weil es ist wirklich so, ich kannte Menschen, die hatten nur noch ein Glas Wasser zu trinken. Und ich hatte schon mit 18 Jahren diese Erfahrung gemacht, dass die Begrenzungen, die wir eben aus verschiedenen Gründen anders deuten, für die einen Menschen so sind und für die anderen so. Und als diese Corona-Situation uns alle sozusagen packte, dachte ich, gibt es einen Grund zur Klage? Wir werden zumindest nicht beschossen. Wir müssen nicht hungern. Also auch wenn die Menschen Angst bekommen haben, dass sie vielleicht hungern müssen, aufgrund bestimmter historischer Erfahrungen, war das übrigens nach meiner Empfindung auch nicht nur dieses, wie hat man das genannt, dass die Menschen alles horten wollten. Ich glaube wirklich, dass da auch transgenerationell etwas weitergegeben wurde. Die Angst vor dem Hunger ist ja auch in den Enkeln und in den Menschen der Generationen, die verbunden sind mit der Kriegsgeneration. Das ist ja auch, ich finde schon, dass man es auch respektieren kann, diese Erfahrung, ohne das nur negativ als etwas, man wollte nur horten und andere irgendwie da anderen was wegnehmen. Das glaube ich noch nicht einmal. Aber diese Ängste haben Menschen im belagerten Leningrad, die wirklich hungern mussten, die tagelang in der Kälte anstehen mussten, ganz anders erlebt. Und die Menschen in Sarajevo, die auf dem Marktplatz, wenn sie sich denn überhaupt etwas kaufen konnten, wie die Fliegen von den Menschen, die oben auf den Bergen standen, erschossen wurden von Shakespeare-Experten. Also die Kultur, die beschützt uns nicht vor der Barbarei. Ja? Und diese Fragen haben mich wirklich beschäftigt, weil ich dachte, wie geht das, dass wir jetzt denken, das ist jetzt das Ende der Welt, vielleicht ist es ja auch der Anfang einer anderen Welt. Und dadurch war ich auch verbunden mit meiner Kindheit, nicht nur mit dem Krieg.
Dann und kamen Bilder richtig neu Ihnen zu Bewusstsein, die Sie schon woanders weggetan hatten, war das sowas?
Ja, das trat noch einmal hervor. Also auch die Kindheit ohne fließend Wasser, die Kindheit ohne Heizung, die Kindheit in ganz armen Verhältnissen, auch eine Kindheit mit Hunger. Eine Kindheit ohne Eltern und eine Kindheit an ganz, ganz vielen verschiedenen Orten. Also wie es eigentlich ist, wenn man nicht dieses sichere Gefüge einer Familie hat, die wie ich das jetzt mit meiner Tochter und mit meinem Mann erlebe, vielleicht eben auch umso vehementer und intensiver und ganz intensiv auch mit der Wärme immer verbunden, weil für mich in meiner Kindheit die Kälte so schrecklich war, sowohl die Kälte im Emotionalen, die Emotionalität war, wie könnte ich das beschreiben? Das ist auch etwas, was mich immer wieder beschäftigt, weil die südlichen Menschen immer so warmherzige Worte sagen, aber sehr oft in meiner Kindheit mit brüsken Umgangsformen präsent waren in meinem Leben. Aber auch wirklich auch die konkrete Kälte, eine Kindheit ohne Heizung in wirklich kalten Wintern, wo es auch absolut in die Minusgrade geht. Und das alles kam auf einmal wieder in mir zum Tragen, dass ich dachte, okay, also es ist irgendwie ganz vieles da, wofür ich dankbar bin. Und ganz vieles zeigt mir, ja, man kann auch Dinge mit einem langen Atem, weil das Leben so ist, auch überleben oder anders leben. Und gerade diese Kindheit, in der mir so viel genommen war, hat mir auch unglaublich viel gegeben. Also diese mystische Beziehung zur Welt rührt aus meiner Kindheit.
Aber auch so eine Begegnung mit katholischer Volksfrömmigkeit, nicht?
Auf jeden Fall,
also,
ja.
So auch ein Kinderglaube.
Auf jeden Fall, ja. Diese Freundlichkeit, die sozusagen das Kind mit der Welt verbindet, also mit allem, was lebt, ja, von Natur bis Menschen, bis auch so. Für mich war es ja eine Kindheit im Sozialismus und in einer sehr frommen katholischen Gegend, die aber auch von anderen Glaubensformen auch geprägt war. Also mein erster Lehrer war ein Muslim beispielsweise. Ob er jetzt ein Mensch des Glaubens war, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall ein wunderbarer Mensch, dem ich sehr viel verdanke. Und all diese Menschen, auch die Heiligen meiner Kindheit, der heilige Antonius von Padua, der heilige Rochus und der heilige Franziskus, der mich in meinem Leben ganz, der ist eigentlich der Sänger meiner Freiheit und auch derjenige, der mit dem ich die Liebe zu den Tieren auch teile. All das ist wieder da gewesen. Nicht, dass es vorher versteckt gewesen wäre. Also es kommt auch immer wieder in meinen Büchern vor, aber anders. Also in dieser Situation des ersten Lockdowns waren das wirklich, also die Koordinaten, die Wärmelinien des Lebens. Und ich konnte auch ganz tiefe Dankbarkeit empfinden, also ohne dass ich jetzt irgendwie denke, dass die sehr institutionelle Verortung mich wärmen würde. Das ist es nicht, aber es ist wirklich so dieses Geistige, was da als innere Sonne in mir aufschien und geblieben ist. Also das ist auch, ich habe auch sehr viel über die Heiligen meiner Kindheit immer nachgedacht und ich finde das auch bis heute, irgendwann werde ich da bestimmt auch etwas darüber schreiben. Also warum eigentlich Heilige werden. Das sind ja Menschen mit anderen Visionen, mit sehr starken Setzungen, mit Momenten der Grenze in ihrem Leben, die auch immer eine Wahrnehmungsgrenze ist. Und in meiner Kindheit ging das so einher mit ganz tiefen Erlebnissen auch der Natur, also die ich heute vielleicht mystisch nennen würde, die mir aber in der Kindheit als das Normale erschienen, also wie alles miteinander verbunden ist und wie ich auch in der Natur, also wenn man mich fragen würde, was war denn Gott für mich in meiner Kindheit? Alles.
Also wer hat Sie damit in Kontakt gebracht? Wer hat Ihnen die Geschichten der Heiligen oder die Figuren erklärt?
Also eigentlich die Menschen. Also eigentlich die Menschen selbst.
Ihre Familie?
Mein Großvater war ja ein Partisan, der bei den Partisanen gekämpft hat, der Dorfglöckner war, aber der Kirche doch, der stand ja so ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber dadurch hatte ich immer so als Kind, weil mich nie jemand so richtig erzogen hat, hatte ich immer...
Ihre Eltern waren schon in Deutschland.
Genau, meine Eltern waren ja schon weg und ich bin dann immer zu verschiedenen Leuten gekommen. Und eigentlich waren das immer die Menschen, die so ihre eigenen kleinen, und das hat mich später an der Kulturanthropologie unglaublich fasziniert, dass jeder sich eigentlich irgendwie in seinem Leben so einen kleinen Altar baut, aus was auch immer der besteht. Ja, mag das ein modernes Gemälde sein oder ein Stein, den wir von irgendwo nehmen, oder ein Heiligenbild oder irgendetwas, was wir so haptisch auch greifen mögen, was uns die Brücke zum Geistigen ist. Und natürlich auch die Kirche, das, also bin ich als Kind auch immer hingegangen, aber immer mit der Konfrontation mit dem Sozialismus, weil die Schule war gegenüber von der Kirche und ich war eine sehr stolze Pionierin mit einem roten Stern auf meiner Mütze, aber immer verbunden ganz tief mit den Erzählungen von Jesus, der in meiner Kindheit, weil mir es eben auch niemand erklärt hat, also ganz im Grunde genommen zurückgeworfen auf meine eigene Imagination. Und so ist es eben, ich muss es auch an dieser Stelle sagen, so ist es auch geblieben. das, was mich an den Heiligen oder an der Figur von Jesus immer fasziniert hat, war, dass sie ganz konkrete Menschen waren. Und dieses ganz konkrete Menschliche in einer bestimmten Umgebung, in einer bestimmten historischen Situation, in einer bestimmten Begrenzung auch. Denn unser Leben ist ja auch in einer bestimmten Zeit auch immer einer bestimmten Begrenzung ausgesetzt, sei es im Denken, im Fühlen, in den Visionen oder eben auch im Geistigen, im Spirituellen, was wir uns vom Göttlichen oder vom geistig Weiten erhoffen, erdenken, wünschen oder was wir auch in uns tragen. Ja? Und da ist es ja manchmal auch schön, das Zeitliche sozusagen zu sprengen und in dieses andere Kontinuum von Zeit einzutreten, was eine Begrenzung ja auch immer möglich macht. Also für mich war auf jeden Fall auch immer dieses nach innen gehen mit der Sprache, nach innen gehen auch immer mit der Frage verbunden, wo gehen wir da eigentlich hin? Was tun wir da? Zu wem oder zu was gehen wir da hin? Nicht?
Ich fand diese Passagen, und es gibt noch weitere über ihre zweite Kindheit in Deutschland, das schaffen wir jetzt nicht mehr in diesem Gespräch, aber auch sehr interessant. Ich weise nur darauf hin, das lohnt sich, es ist ein reiches Buch. Aber jetzt nur, was Sie gerade erzählt haben über Ihre erste Kindheit, so wahnsinnig wichtig, weil ich mich zum Teil eben in Ihren Gedanken wiedergespiegelt habe, selber geklärt und verständigt habe und in anderen eben auch eine andere Geschichte erfahren habe. Und das ist für uns Deutsche sehr wichtig, weil gerade sozusagen jetzt diejenigen ab meiner Generation, sozusagen 60er Jahre geboren, doch in einem wahnsinnigen Wohlstand und Frieden und Sicherheit wie selbstverständlich aufgewachsen sind. Und das führt gelegentlich zu gewissen Wehleidigkeiten. Und der zweite Aspekt, den Sie gerade benennen, auch zu der selbstverständlichen Vorstellung, dass es in Ordnung ist, dass Menschen aus Ost- und Südosteuropa bei uns arbeiten. Und was mit deren Kindern zu Hause ist, kümmert keine. Hauptsache, sie pflegen die alte Oma, die man nicht ins Heim geben will. Das sind nochmal so zwei Aspekte, die ich total wichtig finde, um auch unser eigenes Leiden, das ich jetzt gar nicht kleinreden will, nochmal anders einzuordnen. Aber jetzt zum Schluss, damit wir nochmal die Kurve kriegen. Sie haben das Thema der Sprache, natürlich bestimmt das ganze Buch. Was mich umtreibt, ist natürlich auch die Frage, wie verständlich, nicht nur, was erleben wir selbst und wie nutzen wir diese Krise für uns selbst, sondern wie verständigen wir uns darüber. Und ich erlebe ganz viel Streit, ganz viel Missverstehen, ganz viel Aggression. Nun sind Sie keine Sprachlehrerin, Sie sind eine mystisch orientierte Schriftsteller, sind keine Prophetin, aber was für eine Art von Sprache würden Sie sich denn eigentlich wünschen für auch das öffentliche Gespräch oder auch das Gespräch im Freundeskreis, weil da so viel Missverständnis ist. Was für eine Art von Sprache würden Sie sich eigentlich wünschen?
Ach, das ist eine schöne Frage. Mir fällt als allererstes eine Sprache der Langsamkeit ein. Also, dass wir mit der Sprache nicht zuschlagen, dass wir nicht denken, wir wissen, wie es geht, sondern einen Moment lang auch in der Sprache dieses Nichtwissen aushalten. Also, dass indem wir fragen, denken wir anders, wir denken ein bisschen leiser und sind vielleicht auch dann fähiger oder offener, wirklich zu hören, was der andere sagt. Und natürlich gehört es auch dazu, dass wir Also sobald jemand etwas sagt, was uns nicht behagt, haben wir ja sofort ein Argument, nicht? Und dieses von den Argumenten einen Moment lang zurücktreten und zu schauen, was macht das eigentlich genau mit mir, was der andere sagt? Wie können wir eigentlich lernen, eine Frage zu stellen und die Frage mal selbst in die Antwort, wie es Rilke an einer anderen Stelle sagt, in die Antwort hineinwachsen zu lassen? Ich glaube, das würde ganz vielen Freunden gut tun, aber auch dem öffentlichen Sprechen. Interessanterweise bin ich gerade dabei, weil ich die große Ehre und Freude habe, den Mannes-Sperber-Preis zugesprochen zu bekommen, mich mit Mannes-Sperber zu beschäftigen. Also auch mit einer Zeit in Deutschland, 70er, 80er Jahre. Und da habe ich entdeckt, mein Gott, was hatten die für tolle Menschen im Fernsehen, die ganz lange miteinander nachdenken konnten. Ja, Siegfried Lenz und Mannes-Sperber, die wirklich in Fernsehsendungen oder in Radiogesprächen lange, lange Strecken miteinander nachdenkend, abtastend, auch im Verschiedenen, ne? Dass sie auch nicht immer einverstanden waren miteinander, wirklich miteinander sprechen konnten. Und ich glaube, dass diese Schnelligkeit wirklich eine Art von Gift ist, ja, eine Art von Gift in unserer Sprache. Und es sind so viele Lanzen, die da ineinander ins Herz gestochen werden, dass man überhaupt nicht mehr zuhören kann. Und bevor man aber wieder ein Ich wird und dem anderen aus dem eigenen Sein heraus wirklich zuhören kann, muss auch etwas Langsames in die Betrachtung hineinkommen. Also, dass das Ohr auch wieder ein bisschen menschlicher wird und nicht nur ein Zuschlagen im Raum steht, was den Raum blockiert und das Ohr eigentlich abtötet. Und das ist das, was ich als Schriftstellerin, als Mensch der Sprache sagen kann, weil ich selbst weiß, also beim Schreiben, wenn ich 5 Jahre an einem Text sitze und immer langsamer werde, wird mein Text schlauer. Er weiß mehr als ich und dann kann ich wirklich mit ihm sprechen. Und das versuche ich natürlich auch zu üben. Es gelingt mir auch nicht immer in meinem Leben, weil mich etwas empört, dann bin ich auch gleich dabei und sage nein. Aber sobald ich dieses Nein in der Hand habe, frage ich mich, was meint eigentlich dieses Nein? Und dieses langsame Fragen ist, glaube ich, elementar für unsere auch wirklich innerste Menschlichkeit, dass wir wirklich das wieder lernen, nicht zu schlagen mit den Worten und uns auch nicht schlagen zu lassen von denen, die eigentlich nichts anderes tun wollen, als eben dieses Schlagen in die Welt zu geben.
Dafür ist Literatur da, so wie Ihr Buch Pantherzeit vom Innenmaß der Dinge von Marica Bodrovic. Dafür sind aber auch Podcasts da, die sich ruhig Zeit nehmen, anders als im normalen Radio, zum Beispiel meiner oder die anderen, die es bei reflab.com gibt. Und wer Lust hat, kann das gerne abonnieren. Da gibt es auf der Website irgendwo irgendwann Klicks, kann man anmachen. Und dann mich in 2 Wochen mit jemand anders hören. Aber jetzt erst einmal Ihnen ganz herzlichen Dank für dieses wunderschöne, langsame Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.